es ist ja ein schleichender Prozess. Es kommt ja immer auf die Demenzform auch an, ja. Also wenn die Brille im Eisschrank liegt, ne, dann sollte man drüber nachdenken, ob die da hingehört. Ja, wir lachen darüber, weil es einfach so witzig aussieht. Und ich habe meiner Großmutter dann gesagt, ja, damit du besser im Eisschrank gucken kannst, siehst du, ne? In diesem Moment, wie geht der Mensch damit um? Ja, sieht er das auch als Witz oder wird er aggressiv oder depressiv, sich ertappt fühlen?
Renommierte Experten teilen ihr Wissen zu Medizin, Ernährung, Lifestyle und Beauty. Bunte Wipgloss Spezial mit Jennifer Kneble.
Hallo ihr Lieben, zu einer ganz besonderen Folge Bunte Wipgloss. Heute geht es um eine Krankheit, die Millionen Familien betrifft und die doch so oft mit Hilflosigkeit und Angst verbunden ist. Es geht um Demenz. Aber, und das ist jetzt ein kleiner Lichtblick, es gibt Hoffnung. Wir können unser Risiko, an Demenz zu erkranken, nämlich aktiv beeinflussen. Mein Gast heute ist einer der bekanntesten Ärzte Deutschlands, Bestsellerautor und, ich sag mal so schön, leidenschaftlicher Aufklärer. Sein neuestes Buch macht Mut. Demenz gezielt vorbeugen, ganzheitlich verstehen, liebevoll betreuen, heißt es. Und erscheint brandaktuell übermorgen. Aber er spricht hier nicht nur als renommierter Arzt, sondern auch als Sohn und Enkel, der seine Eltern und seine Oma durch diese Krankheit begleitet hat. Sein Motto lautet, und das finde ich schön, deswegen möchte ich es an dieser Stelle einmal erwähnen, lebe mit Herz und Seele. Und ich freue mich riesig, dass er heute da ist. Ganz herzlich willkommen im Bunte Wipgloss Podcast, lieber Professor Dr. Dietrich Grönemeyer.
Guten Morgen, grüße Sie.
Guten Morgen. Dietrich, ein sehr spannendes, ernstes und emotionales Thema. Ich habe gerade gesagt, dein neues Buch erscheint übermorgen. Du hast viele Bücher schon geschrieben, viele Bestseller. Ist dieses Buch mit Blick auf deine Familie das bisher emotionalste? Das könnte ich mir vorstellen.
Ja, eindeutig. Also es ist auf jeden Fall in der Gänze das emotionalste und hat ganz viel auch mit dem Tod meines Bruders zu tun. Oft meine Eltern dabei, welche Rolle der Tod spielte im Rahmen der Demenz. Aber es ist mein wirklich tiefgreifendstes und persönlichstes Buch.
Mhm. Ja. Ich habe direkt mal, um so da mal reinzukommen, bevor wir über die Krankheit an sich sprechen, eine Szene rausgesucht, die mich sehr berührt hat, als ich reingelesen habe. Und zwar würde ich die gerne einmal für euch auch vorlesen. Das ist nur ganz kurz, aber da bekommt man mal ein Gefühl davon. Wer sind Sie denn eigentlich? Fragte sie und starrte mich an, als sei ich ein Eindringling. Großmama, ich bin doch dein Enkel. Ich habe keine Enkel. Doch, Großmama, ich bin's, Dietrich. Kenn ich nicht. Sie setzte sich mir gegenüber, kniff die Augen zusammen und fragte wieder, wer sind Sie? Sie sehen mir sehr gefährlich aus. Ich versuchte zu lächeln. Großmama, ich bin doch dein Enkel. Ich habe keine Enkel. Was wollen Sie von mir? Ich bin bewaffnet. Ich kann mich verteidigen. Blitzschnell griff sie unter ihre Bluse und zog ein Messer aus dem BH. Kommen Sie mir bloß nicht zu nah. Man hört immer wieder, wenn man über diese Krankheit spricht oder wenn Betroffene erzählen, dass eben viel vergessen wird, dass Namen vergessen werden. Das ist ja schon eine, sag ich mal, sehr einschneidende Szene, auch mit dem Griff zum Messer. Nimm uns doch noch mal mit, soweit du dich da erinnern kannst, an diesen Moment. Wie war das für dich?
Ich war völlig verstört, muss ich sagen. Ich komme nach Süddeutschland, besuche sie und sie erkennt mich nicht. Und ist voller Furcht, sitzt mir gegenüber, guckt mich mit zusammengekniffenen Augen an und sagt, wer sind Sie? Und dieses Gefühl, eine Großmama, die vorher sehr lieb war, in den letzten Zeiten und Jahren davor, wo sie am Anfang eine sehr herrische und aus dem Krieg gekommene Madame war, die uns alle das Sitzen bei Tisch aufrecht und das Beten und Mutter setzt sich erstmal zuerst und ihr wascht ab, beigebracht hat. Also in einer Art und Weise.
Hartes Regiment.
Die war nicht witzig, überhaupt nicht witzig. Und dann wurde sie weich und milde, altersmilde irgendwann und dann kam diese Demenz und das war für mich so schrecklich. Und dieses Messer, diese Bedrohung, ich fühlte mich wirklich bedroht, weil sie wirklich richtig so mit ganz starkem Griff in ihre Bluse griff und das Messer rauszog, so langsam, dass ich sie sah. Unfassbar. Und dann später habe ich das verarbeitet und habe gesagt, Mensch, das war wahrscheinlich der Krieg, aus Reval vertrieben, aus Estland vertrieben. Jetzt die Angst auf der Flucht, ständig eben auch Angst gehabt, vergewaltigt zu werden oder Menschen verloren zu haben, Geliebte verloren zu haben. Dann anzukommen in Deutschland, kam dann nach Goslar in eine Welt, die sie nicht kannte. Mehr kannte, vorher schon in Deutschland gewesen, aber dann lange nicht mehr. Ja, und dieses ganze Ereignis war eine posttraumatische Belastungsstörung von großer Stärke, die auch meine Eltern widerfahren haben, hundertprozentig mit dem Tod meines Bruders, ihres Kindes, was dramatisch war, wo man einfach sagen muss, eigentlich alle Menschen, die aus dem Krieg kommen, brauchen psychologische Hilfe. Oft alle die schwere Ereignisse wie eben den Verlust eines Kindes, eines geliebten Menschen, die missbraucht, misshandelt worden sind, die in dramatischen Situationen waren, die brauchen eigentlich Hilfe, weil das Gehirn schaltet als Reflex ab unter Umständen.
Mhm. Und wenn ich da jetzt direkt einhaken darf, Dietrich, heißt das dann auch im Umkehrschluss, dass traumatische Erlebnisse, die man hatte, wenn man an Demenz erkrankt, dass die sich eben in den unterschiedlichsten Formen äußern können, auch eben in Gewalt zum Beispiel jetzt in dem Fall oder in Angst, wie bei deiner Oma?
In Angst, in Gewalt, in Aggressivität, in Brutalität auch, in Brutalität im Sinne von Mentalbrutalität, wegschubsen mental, aber auch körperlich, lass mich in Ruhe, um sich schlagen. Und das auch in den unterschiedlichen Ausprägungen der verschiedenen Formen der Demenz. Die einen sind milde wie meine Mutter. Ja, die war ganz bis zum Schluss allselig und man hatte so das Gefühl, sie zieht sich in sich zurück und ist mit sich mehr oder weniger im Reinen, aber will draußen nichts mehr wissen, hat ihre eigene Schneekugel, die wir gar nicht kennen alle. Wir beide oder auch alle anderen Menschen, wir sind ja in der normalen Welt und erleben die auch unterschiedlich in der Bewertung, aber wir erleben sie so, nur die wirklich tief demenziell Erkrankten sind in sich eingeschlossen. Und spüren zum Teil gar nicht die Umwelt. Erreichst sie auch nicht mit Worten, vielleicht wenn überhaupt emotional, mit Nähe, mit den Arm nehmen, mit ihnen tanzen oder bei Aggressivität lieber nichts sagen oder ganz kurze Worte, aber nicht drauf eingehen auf die Aggressivität. So wie bei meinem Vater oder meiner Großmutter. Du kannst ja gar nicht gegenhalten. Ich war ja bei meiner Großmutter, mal war ich der Bruder, mal war ich der Mörder. Dann war ich der Vergewaltiger, der da ihr gegenüber saß und dann war ich der liebe kleine Didi, das Didi-Line. Es gibt ja so eine Levi- oder Louis-Demenz, die hatte mein Vater auch. Da wechselt das so von ganz klar, dann völlig aggressiv, dann wieder am Tag vielleicht eben auch mehr depressiv oder eben auch tippelnden Schritten, dann mit der frontotemporalen Demenz, so Parkinson-Syndrome, die man haben kann, wie mein Vater auch. Aber der war richtig aggressiv zwischendurch, richtig hart, den konntest du. Und am Ende seines Lebens im letzten Jahr, er hat dann ein Jahr nicht mehr gesprochen, kamst du gar nicht mehr an ihn ran. Und er auch nicht mehr, er lag eigentlich nur noch. Ja.
Was macht das, das wollte ich eigentlich hin, aber ich finde, es passt eigentlich jetzt sehr schön, Dietrich, was macht das auch mit den Angehörigen, wie jetzt zum Beispiel dir? Ich stelle mir gerade vor, du besuchst deine Oma oder deinen Vater, man will ja was Gutes tun. Ne? Man versucht ja, die Menschen durch diese Krankheit zu begleiten und man wird eben einmal, wie du sagst, ist der Vergewaltiger, der Mörder, dann ist man wieder der liebe Enkel. Wie kann man damit leben? Also wir reden ja einmal über die Patienten an sich, aber auch natürlich um die Menschen, die, die auch noch da sind, ne? Die Familie drumherum.
Das ist ganz schwer. Also erstmal ist es schwer zu erfassen, dass das eigentlich eine demenzielle Entwicklung ist, die ja in der Regel langsam vor sich geht. Es sei denn, es ist eine demenzielle Alzheimer, der unter 65 Jahren entsteht. Der kommt manchmal rasant angeflogen, also auch bei Menschen, die noch im Beruf stehen. 6% aller demenziell Erkrankten, wir haben ungefähr 2 Millionen in Deutschland, haben eine solche Form. Aber es ist ganz schrecklich. Es ist schrecklich, wenn du so siehst, so eine Depersonalisierung siehst oder wenn du Symptome siehst, die du nicht mehr begreifst, ja, dass eben Situationen vergessen werden, ja, man selbst nicht mehr erkannt wird, wenn du merkst, sie essen auch nicht, sie verschlucken sich, könnten ersticken gleich im nächsten Moment, das ist grauenhaft. Und auch für mich jetzt als Arzt nochmal, du stehst da teilweise hilflos daneben und wenn du merkst, dass das, was du sagst, gar nicht ankommt, In der milden Form der Demenz, genauso wie bei der aggressiven Form. Egal, was du tust, es kommt nicht mehr an. Und am schlimmsten ist, wenn du gegenhältst, wenn du gegenhältst, wenn du sagst, nee, das ist nicht so, ich bin es doch. Oder da, du siehst das ganz anders. Du musst jetzt essen und kommst so mit dem Löffel auf den Menschen zu und mach den Mund jetzt mal auf und wirst dann noch selbst aggressiv. Das ist das Falscheste, was man machen kann. Aber natürlich habe ich diese Fehler genauso gemacht. Ja, und wir lernen das in der Medizin, das muss ich immer ganz klar sagen, also überhaupt nicht den Umgang damit. Und wir haben auch gar keine, lernen auch gar nicht, dass du ganz viel Zeit brauchst. Auch im ärztlichen Gespräch oder als Krankenschwester. Du brauchst ganz viel Zeit, als Angehöriger noch viel mehr Zeit eigentlich. Und die muss man sich auch geben. Und bei aller Dramatik und bei aller dem Gefühl, du wirst nicht geliebt. Natürlich wirst du geliebt. Natürlich wirst du geliebt, genauso wie du liebst. Aber auf eine ganz andere Form.
Mhm. Was ich auch spannend finde, Dietrich, merken Demenzerkrankte auch, dass mit ihnen etwas passiert? Oder ist das ein Prozess, der einfach so ist und irgendwann ist das,
also das
so
ist
eingestellt?
Also Demenz wird erstmal, wenn du nicht damit konfrontiert wirst, merken die Menschen nicht. Die merken, so wie mein Vater, er sagte, Lili, bei mir ist irgendwas im Kopf. Ich spüre das. Und da kam er immer wieder, ein Jahr lang mindestens. Mhm. Ne? Und immer wieder packte er sich so an den Hinterkopf und sagte, irgendwas ist hier in meinem Kopf. Und dann habe ich gesagt, ach, das ist nichts. Vater, du wirst älter und aber da ist irgendwas, Das spüren Menschen. Wenn wir uns fragen, wie alt ist unser Gehirn, können wir auch nicht sagen, wie alt es ist. Und ob wir noch alle Tassen im Schrank haben. Und wenn ich schon wieder Namen vergesse, und die habe ich schon als junger Mensch vergessen, ich kann das unheimlich schwierig, Namen behalten. Und mache dann die witzigsten Konstruktionen aus Namen. das ist verrückt. Aber dann hat das was mit Konzentrationsstörung oder irgendeinem einem Defekt irgendwo zu tun, aber es ist eben keine Demenz. Wenn Menschen das für sich so begreifen und machen sich Gedanken und andere gucken einen schon schräg an und sagen, oh, jetzt wird er aber älter und so, dann fängst du natürlich an. Und das, glaube ich, das ist das, was auch dementiell Erkrankte aggressiv macht. Dann schämst du dich. Dann kommst du ins Grübeln. Dann hast du Angst, dass doch es stimmen könnte, dass du jetzt doch dein Gehirn verlierst. Dann merken die was. Und wenn du dann noch als Arzt, ich habe das ja häufig erlebt, darüber redest und sagst, immer mit der Ruhe. Und ja, es ist so, aber es gibt auch Möglichkeiten, den Prozess zu verlangsamen oder vielleicht auch wirklich rückgängig zu machen, wenn es eine sekundäre Alzheimer ist, der durch Diabetes entsteht oder durch Bluthochdruck oder ein Herzinfarkt, Schlaganfall als Folge. Ernährung, wo Vitamin B1, B12 fehlt im großen Stile und so, da kann man schon noch wirksam sein. Und dann im sozialen Umfeld, also mit gemeinschaftlich handeln und dabei sein, den Menschen zum Lachen bringen und so weiter und so fort und mit ihnen gemeinsam schöne Dinge erleben, dann kann auch die Demenz verlangsamt werden oder auch mal richtig zu Ende gehen. Ja, wenn man diese Nebenaspekte der Erkrankung auch in den Griff bekommt, medizinisch. Aber es ist ein wirklich schwerer Akt der Begleitung und auch der medizinischen Behandlung.
Wir machen hier einen ganz kurzen Break und kommen zu Emma, unserem heutigen Podcast-Partner. Bei Emma gibt es für euch alles, damit ihr es euch zu Hause im Herbst so richtig gemütlich machen könnt. Von Matratzen für den besten Beauty-Sleep bis hin zu kuscheligen Decken und Kissen. Unser absolutes Highlight für euch, die Emma Elite Airgrid-Matratze. Dank ihrer innovativen Technologie sorgt sie für ein schwereloses Schlafgefühl und entlastet gezielt die Stellen, die es am meisten brauchen. Wir werden ja alle nicht jünger, ne? Also Schultern, Wirbelsäule und Hüfte, ganz egal, ob ihr Seitenschläfer seid oder lieber auf dem Rücken oder auf dem Bauch liegt, die Matratze passt sich perfekt an. Durch die Airgrid-Technologie habt ihr außerdem die ganze Nacht über eine angenehme Temperatur, kein Schwitzen oder Frieren mehr, sondern einfach nur noch rundum wohlfühlen. Auch ein Plus für Eltern, der Bezug ist atmungsaktiv und ganz easy waschbar. Und jetzt kommt das Beste. Emma macht gerade einen riesigen Herbst-Sale mit bis zu 50% Rabatt und mit unserem Code BUNTEVIP bekommt ihr zusätzlich nochmal 5% Rabatt obendrauf. Plus 100 Tage Probeschlafen, kostenlose Lieferung und sogar wieder die Abholung beim Umtausch, falls ihr doch nicht so zufrieden seid. Also ganz viel Spaß beim Shoppen und hebt euren Beauty Sleep mit Emma aufs nächste Level. Und hier geht es jetzt weiter mit meinem Gast. Du hast gerade gesagt, das Gehirn verlieren. Vielleicht klären wir nochmal am Anfang, für alle, die immer sagen, ja, da habe ich irgendwie gehört, Demenz, das geistert immer so rum, aber ich weiß, was passiert denn da im Gehirn? Also was passiert medizinisch bei uns, wenn man sagt, da erkrankt jemand an Demenz?
Also die Leitungen werden wie auch immer blockiert, also die Nervenleitungen. Wir sagen heute, sind Eiweißteilchen dazwischen, das Beta-Amyloid. Mhm. Es gibt ja eine elektrische Leitfähigkeit, die wir denken ja elektrisch im Grunde, Signale, die hin und her laufen. Und die werden blockiert oder es gibt in den Zellen einfach solche Eiweißverknotungen, so Tauproteine und auf einmal ist die Strecke unterbrochen. Mhm. Da werden Umleitungen sicherlich gesucht im Gehirn und wenn die auch noch unterbrochen werden, dann fängt man an zu vergessen, die Sprache verändert sich oder Sprache geht verloren, Gedächtnis geht verloren. Dann kommt es eben auf die Lokalisation an, ist es mehr vorne, ist es mehr hinten, ist das Langzeitgedächtnis sitzt mehr hinten im Gehirn. Vorne sind die Assoziationszentren, die fühlenden Zentren, da geht auch das Kurzzeitgedächtnis auf einmal weg schon. Mhm. Also es sind ganz unterschiedliche Phänomene, aber es hat immer was mit der Nervenleitung zu tun und dann im Vorfeld sicherlich auch mit der Ernährung, mit Erkrankungen. Ja, ich habe über Diabetes geredet, also die ganze Problematik Zucker und Insulin, die da auf einen einprasselt oder bei kleinen Durchblutungsstörungen im Gehirn, dass dann Zentren ausgeknipst werden bei kleinen Attacken, die man so ganz kurz zuckt im Alter, wo dann gerade so ein ganz kleiner Schlag stattgefunden hat. Deswegen redet man auch von Schlaganfall da, letztendlich. Und je nachdem, wie klein oder groß das Areal ist, was ausfällt, ist dann möglicherweise eine wichtige Erinnerung. Futsch.
Jetzt werden oft Demenz und Alzheimer in einem Atemzug genannt. Da gibt es aber ja einen Unterschied.
Ja, der Alzheimer, das ist der größte Anteil. Wir wissen noch viel zu wenig, wie er entsteht. Und erste Hinweise gibt es ja auch mit Medikamenten, dass man, aber man kann verlangsamen, man kann nicht wirklich heilen mit allem, was im Moment angeboten wird. Und die Medikamente sind auch extrem teuer. Also das Medikament, was gerade zugelassen ist, das kostet, glaube ich, 25.000 Euro pro Jahr in der Behandlung. Das ist eine Menge und da werden die Kassen wahnsinnig mit belastet. Das heißt, ich glaube, mehr Vorsorge grundsätzlich in der Medizin wäre besser. Alte chinesische Ärzte sollen ja dafür bezahlt worden sein, wenn sie Krankheiten verhindert haben. Und wenn jemand krank wurde, dann wurden sie erst bezahlt. Ich finde das ein schönes Bild
super
für die zukünftige Medizin.
Absolut.
Ja, wirklich, echt.
Oder?
Ich meine, nicht sehr ernsthaft, ja.
Ja, absolut.
Alle reden davon, aber keiner macht es so richtig. So. In der Politik.
Wie viel Potenzial würdest du diesem Medikament geben? Das ist ja seit, ich glaube, Anfang September in Deutschland auch zugelassen. Genau. In Amerika ist es schon ein bisschen länger. Ist das ein Lichtblick in der Forschung, in der Wissenschaft?
Ja, wenn man nicht zu viel, ja, ist ein Lichtblick, das ist ganz klar. Aber
also abgesehen vom Preis?
Vom Preis und man soll nicht zu viel Hoffnung machen. Also im Moment, weil ich glaube, dass die Demenz und vor allen Dingen immer aus einer Mischform besteht. Die verschiedensten Zentren fallen aus und man muss unterschiedlich damit umgehen und wir sind am Anfang und es macht Hoffnung. Ja, es macht Hoffnung. Trotzdem, wir sind jetzt 1,9 Millionen demenziell Erkrankte haben wir in Deutschland und es steigert sich immer weiter, obwohl die Geschwindigkeit nachlässt. Also waren, es sind 3 oder 4% weniger, wenn man das mal 10 Jahre zurückentwickelt, weniger im gleichen Zeitraum erkrankt, aber sie nimmt zu. Sie nimmt zu aufgrund der unterschiedlichsten Aspekte, auf die wir noch sicherlich zu sprechen kommen gleich. Die Demenz hat aber auch eine zweite Form, die Lewy Body, über die ich ja gerade schon mal geredet habe. Die Lewy Body, die hatte mein Vater rasant innerhalb eines Jahres, schlug die zu. Vorher war das alles, waren wir noch guter Dinge, haben wunderbar diskutiert, aber immer dieses mit, ich habe da was im Kopf. Und dann war er auf einmal so aggressiv, dass wir ihn bändigen mussten und dann irgendwann hat er aufgehört zu reden. Er kriegte wahnsinns Parkinson-Aspekte. Und dann gibt es diese frontotemporale Demenz, die auch eben gerade, deswegen sage ich bei ihm, war es sicherlich auch eine Mischform, auch mit Parkinson einhergeht. Und die Menschen sind mal richtig aggressiv unter Umständen. Ja.
Dietrich, was sind Warnzeichen? Du hast ja eben schon kurz drüber gesprochen, dieses, was jeder von uns kennt im Alltag. Ja. Ne? Ich habe den Herd, habe ich den jetzt eigentlich ausgemacht? Ach du lieber Gott, habe ich die Tür zugeschlossen? Wo sind eigentlich meine Brille? Ach, die ist auf der Nase. Ne? Da wird ja immer schon so ein bisschen Witze gemacht ab einem gewissen Alter. Oh je, ist noch alles gut bei dir? Wo ist die Linie, wo man sagt, oh, ab da könnte man schon mal gucken, dass es nicht wirklich eine Krankheit ist?
Also wenn die Brille im Eisschrank liegt, ne, dann sollte man drüber nachdenken, ob die da hingehört.
Mhm. Guter Punkt, auf der Nase geht's noch. Aber sind das tatsächlich, ich meine, wir lachen jetzt ein bisschen
drüber. Wir lachen drüber, weil es einfach so witzig aussieht. Und ich habe meiner Großmutter dann gesagt, ja, damit du besser im Eisschrank gucken kannst, siehst du, ne? Deswegen liegt die Brille jetzt da, deswegen hast du die da schon reingelegt und so. Also man muss drauf eingehen. Ja, und da merkst du, in diesem Moment, ja, wie geht der Mensch damit um? Ja, sieht er das auch als Witz? Mhm. Oder wird er aggressiv oder depressiv, weil er sich ertappt fühlt? Ich glaube, es gibt nicht so einen Schlüssel und es sind so wegen der unterschiedlichen Formen und auch Zentren, die ausfallen, muss man eben genau hingucken. Nicht? Wenn Sprache und Brille und Parkinson ist wichtig, Element, aber auch depressive Verstimmungen können ein Hinweis auf eine beginnende demenzielle Erkrankung sein. Wenn man das so erlebt und dann kommen so einzelne Symptome dazu, über die wir gerade geredet haben, ja, dann sieht man das. Bei meiner Mutter wollte ich es auch am Anfang nicht glauben. Ja? Also die war echt, die konnte ja immer wunderbar vorlesen. Die hat uns das Kindern vorgelesen. Wir mussten dann Diktate machen, nachdem, wie sie vorlas. Sie las aber immer sehr schön vor und dann haben wir kleine Geschichtchen gehört und dann mussten wir die Rechtschreibung üben. Und dann hat sie uns als Kinder in den Betten, so wie ich das mit meinen Kindern auch gemacht habe, vorgelesen und den Enkeln. Und sie war wunderbar. Und mein Vater konnte gut Gedichte aufsagen, hatte ein Wahnsinnsrepertoire an Gedichten. So, und bei meiner Mutter war das dann so, denn sie las immer gerne und hat dann auch angefangen, laut zu lesen. Das war schon mal so merkwürdig, dass sie anfing, laut zu lesen. Aber sie las die Seiten und ich lese dir immer was vor. Ja, dann las sie mir das vor. Und dies musst du wissen. Und dann las sie aus ihrer Heimat, in Rewa, sie hat ja bis zum 12. Lebensjahr in Estland gelebt und dann auf der Flucht eben diese Dramatik erlebt, wie meine Großmutter und viele, viele, das geliebte Heimatland und die Menschen verloren, geliebte Menschen auch verloren und die ganze Brutalität des Krieges erlebt. Aber sie las vor. Mhm. Und dann wurden aus den Seiten immer weniger. Jedes Mal, wenn ich kam, wieder ein wenig. Und nachher war das nur noch eine Seite und dann las sie nur noch einen Absatz hoch und runter. Also das waren so Zeichen, schleichende Zeichen der demenziellen Entwicklung. Da war mir klar, da ist was. Und sie ist aber genauso ruhig bis zum Schluss geblieben. Mhm. Sie guckte zum Schluss, hat sie auch nicht mehr, wie mein Vater, nicht mehr geredet, aber sie guckte mich immer ganz zärtlich an und lächelte so ganz leicht zwischendurch, nickte mit dem Kopf. Ja, und ist so, ja, 10 Jahre, 84 bis 94, Teil der Familie gewesen und wurde für die Liebe versorgt. Wir hatten wundervolle polnische Frauen, die wir, Herbert und ich, da uns so zur Unterstützung geholt haben und dann zusammen mit dem Pflegedienst und der Alzheimer-Gesellschaft, die uns gut beraten hat. Also wir haben einfach ein gutes Gesamtkonzept haben wir da auch hingekriegt. Ja. Mhm.
Ich kenne das aus der eigenen Familie. Meine Mama ist jetzt 70, mein Papa 75 und die machen natürlich jetzt auch sehr viele Check-ups beim Arzt. Ne? Man hat das Gefühl, ab einem gewissen Alter sitzt man eigentlich nur noch beim Arzt in welchen Sprechstunden und Wartezimmern. Und ich weiß, meine Mutter, die ist immer sehr dahinter und sagt immer, Gerhard, du musst jetzt auch unbedingt mal checken, Demenz, ob da alles in Ordnung ist, ob du dir noch alles merken kannst. Und da gibt's ja auch Tests, die man machen kann. Ich hatte jetzt mal geguckt, ein Test ist zum Beispiel so ein Tieraufzähltest, wo man irgendwie innerhalb von 90 Sekunden verschiedene Tiernamen nennen soll. Gibt's da wirklich was, was fundiert ist? Oder was bewirkt man mit so einem Tieraufzähltest? Also hat das Hand und Fuß? Kann man das machen und da wirklich dann Aufschluss kriegen? Bin ich gefährdet oder nicht?
Es gibt sicherlich psychologische Tests, über die man Aufschluss bekommt. Aber alles nicht unter Druck. Also ja, alles, was unter Druck entsteht, auch schon der Zeitdruck, ist ein Druck, der bringt ältere Menschen zur Verzweiflung teilweise. Uns selbst ja auch in Prüfungsstress natürlich, da muss nur klar bleiben. In Ruhe solche Tests durchführen, am besten zu Hause, Zeit lassen, in einer gewohnten Umgebung in Ruhe. Dann kriegt man schon Aufschlüsse. Ich habe Situationen erlebt, auch mit Menschen, die gar nicht demenziell erkrankt waren, wo die auf einmal der Verdacht geäußert wurde, weil die solche Tiere eben nicht aufzählen konnten so schnell und sich völlig überfordert gefühlt haben und sagen, was will der denn eigentlich von mir? So. Und dann kriegst du das nicht raus. Du kriegst dann eigentlich das nicht raus. Du kriegst auch nicht raus, dass es ja vielleicht so ein bisschen schon anfängt, weil der Druck da ist. Und das kann ich nur allen mitgeben, diese Tests oder auch wenn du die alleine machst, boah, ey, alles in einer entspannten Situation bitte. Ganz entspannt. Ja, und wenn du die Ergebnisse hast, auch aus dem Internet runterlädst oder so und meinst, der Arzt, die Ärztin des Vertrauens, der dich lange kennt, am besten der Hausarzt, aber die gibt es immer weniger leider. Ich kämpfe für die Rolle des Hausarztes als Präventologen, auch als vorsorgender Arzt, als jemand, der dich lange kennt und begleitet. Das ist in Zeiten von KI das Wichtigste überhaupt, eine solche Person zu haben, die relativiert und auch weiß, wer du bist und wie du reagierst. Wenn du niedergeschlagen bist, kann das ja ein Tumor sein. Es kann eine Aggression in der Familie sein. Du verlierst gerade den Arbeitsplatz. Du hast dich getrennt. Ein Kind ist gestorben. Das sind ja alles Symptome, die dich traurig machen oder die dich vergesslich werden lassen vielleicht, weil du es verdrängst. Aber du brauchst den Arzt oder Ärztin des Vertrauens und auch bei so einem Test dann hingehen, sagen, hör mal, ich habe hier so das gemacht, können Sie mir mal helfen? Ist das denn wirklich so oder mache ich mir jetzt unnötig Sorge? Auch Menschen, die unsere Sprache nicht verstehen, vielleicht das noch, die hier sind oder selbst eben auch langsam sind im Denken, so, die viel grübeln und so, dem muss man zur Seite stehen, dem muss man ganz anders zur Seite stehen und dafür braucht man Zeit und Zeit muss in der Medizin einfach ganz anders bezahlt werden in Zukunft.
Es gibt ja gibt es einen klassischen Verlauf bei Demenz, der, so wie ich es jetzt gesehen habe, wird er in verschiedene Phasen eingeteilt, in drei Phasen. Kann man die mal erklären? Ja, oder sagst du, das ist einfach ein schleichender Prozess?
Es ist ja ein schleichender Prozess.
Bei jedem anders.
Weil es kommt ja immer auf die Demenzform auch an. Ja, aber es gibt diese Prodromalia, wo so erste Symptome auftreten, dann eben die Ausprägung und nachher eben das absolute nicht mehr anwesend sein, sondern in der eigenen Welt, in der eigenen Schneekugel sein, von denen du nicht weißt, ob sie zerstörerisch in dir ist oder ob du dich als Mensch einfach nur zurückziehst und schon in der Ewigkeit irgendwie bist und vielleicht ja mit dir glücklich bist innen. Das wissen wir ja nicht. Wir sehen es als riesigen Verlust und wir leiden damit. Auf der anderen Seite kann es eben auch ein Abschott nach außen sein. Oder es ist so wie beim Vater, der den Krieg nachverarbeitet hat, der in Stalingrad den Arm verloren. Das war diese nachts um sich geschlagen. In der Psychogerontologie, wo er zwischenzeitlich mal war, wo wunderbare Krankenpfleger und Krankenschwestern waren, die haben versucht, ihn aus der Dusche rauszukriegen, haben sie ihn nicht. Und er saß da und dann haben sie mich angerufen. Dann bin ich aus dem Institut rübergefahren, habe alles liegen gelassen und finde meinen Vater da in der Dusche sitzen und sagt, nee, nimm diese Schweine von russischen Soldaten von mir. Er hat sich bedroht gefühlt von den Pflegern und ich habe das gelöst, so durch wirklich verständnisvolles Miteinander. Und er war auch derjenige, der von Stalingrad zurückgekommen ist und der uns so erzogen hat, nie wieder Krieg. Wir waren grausam, die waren grausam. Und er hat dieses... Ich habe dann versucht, ihn psychologisch auch immer wieder auch mit zu betreuen. Deswegen war dann auch eine Psychogerontologie mal eine Zeit lang. Aber das war schon zu spät. Man hätte viel früher mit dieser Verarbeitung des Krieges beginnen müssen. Und das betraf ja eine ganze Generation von Menschen, die unsere Väter oder Großväter und Großmütter waren. Das heißt, wir haben so eine posttraumatische Situation auch nach Corona hundertprozentig, die nicht aufgearbeitet ist. Wir haben so eine posttraumatische Situation, wird auch so eine posttraumatische Situation jetzt nach den zunehmenden Kriegen immer wieder geben. Also wir sind alle nicht ungefährdet, was das anbetrifft, nämlich nicht mehr hinhören zu wollen, es wegzukriegen. Und das Gehirn hat da ja so seine eigenen Mechanismen.
Das heißt, um es nochmal klar zu machen, Dietrich, nicht aufgearbeitete Situationen im Leben können dann sich auch in verschiedenen kritischen Verhalten äußern.
Genau.
Das so richtig gesagt. Also das finde ich super spannend. Das habe ich so noch nie gehört.
Ja, ist so. Und das ist einfach so eine Herausforderung. Ja, wir sind doch fühlende und denkende Wesen und unser Körper und das fühlende Denkewesen in uns reagiert doch immer zusammen. Immer. Mhm. Das kannst du nicht trennen. Ja. Deswegen rede ich ja vom Körpergeist. Ich rede nicht vom Körper und Geist, sondern es ist der Körpergeist. Dieses zusammen, diese Body-Mind-Situation. Also nicht. Und wenn ich das einmal begriffen habe, dann wird man viel besser verstehen, wie eine Demenz entstehen kann. Man wird viel besser verstehen, warum man vielleicht in eine Herzinfarktsituation kommt, warum man ins Burnout oder immer diese Situation. Und wenn ich in traumatischen Situationen war, brauche ich eigentlich einen Coach. Ein Coach ist der Psychologe, ist es der Hausarzt, ist es eine Heilpraktikerin, Heilpraktiker. Ja, es kann die Sporttrainerin sein, es kann der Physiotherapeut sein natürlich auch, aber eigentlich brauchst du eine Person, die psychisch geschult ist, die Traumata mit aufarbeiten kann oder dir helfen kann, sie zu überwinden. Das ist so wichtig für jeden von uns, immer mehr.
Das finde ich so spannend, dass du das mal so sagst. Also das ist wirklich etwas, was ich so noch nicht gehört habe. Und ich glaube, präventiv gesehen ist das ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Was ich noch bei meiner Recherche auch gefunden habe, Dietrich, was ich auch spannend finde, dass es Studien gibt, dass kriminelles Verhalten, zum Beispiel auch Diebstahl, ein frühes Anzeichen für bestimmte Demenzformen sein kann.
Ja, dieses Gefühl, bestohlen zu werden. Ja, das ist ganz häufig. Das hat mir bestimmt der weggenommen. Man findet es nicht. Ja, und dann war es aber ein anderer. Man zeigt auf den anderen und sagt, ja, Mensch, der war das doch. Ja, und umgekehrt, da habe ich es auch von meiner Großmutter erlebt. Mhm. Die ging so pfeifend durch den Raum und steckte sich irgendwo, griff die auf den Tisch und steckte sich vielleicht eine Brosche ein oder die Lala von meiner Mutter und steckte sie sich in die Tasche. Ja. So nach dem Motto, vielleicht, ich beschütze das mal. Ja, oder sie gehört mir. Das kriegst du ja in dem Moment gar nicht raus. Und meine Mutter suchte die dann. Meine Großmutter hat das solche Situation interpretiert. Da waren wieder die Verbrecher. Mhm. Und meine Mutter hatte dann schon in dem Moment meine Großmutter im Verdacht. Aber man konnte das witzig auflösen. Aber das sind so Situationen, die darauf hinweisen können, dass jemand einfach auf dem Weg zu einer demenziellen Erkrankung ist. Aber es gibt ja so andere Situationen auch, ja. Also dieses, und es hat jetzt nichts mit Diebstahl zu tun, aber das hat was damit zu tun, mit dem Mund nicht aufmachen. Weil das Essen könnte ja vergiftet sein von der Nachbarin. Ist das nicht verrückt? Also, dann versuchst du dem Menschen einfach was Gutes zu tun und ihm zu helfen, zu trinken und zu essen.
Also das Urvertrauen ist verloren.
Das Urvertrauen zu anderen Menschen. Und die sind auf einmal, liebe Menschen sind auf einmal die größten Schweine. Und mein Vater hatte immer den Pfleger in Verdacht, den er hatte, dass der ein Verhältnis mit meiner Mutter hat. Und dann gab es Eifersuchtsdramen ohne Ende und meine Mutter war immer völlig fertig. Dieses Schwein, das betrügt mich. Der war 30 und er war 80. Und meine Mutter war da ganz hilflos. Nein, Willi, das ist doch der so und so. Lass mich in Ruhe. Du hast mich ja schon immer betrogen. Und dann war sie ich habe ihn doch gar nicht betrogen. Ich habe doch gar nicht. Und sie war völlig, da war sie noch klar. Ja, sie ist ja später, sie ist Tod meines Bruders, dann demenziell erkrankter Ehemann. Großmutter, Schwester und dann der Verlust der Heimat. Also kamen ja zig Traumata aufeinander, mit der sie sich auseinandersetzen musste. Aber das war das Schlimmste in ihrem Leben, dass sie von meinem Vater attackiert wurde und Verhältnisse mit dem Pfleger gehabt hat.
Da muss man zwischendurch auch mal durchatmen. Ne? Ja. Also ich, Dietrich, kenne weder dich noch deine Familie natürlich persönlich, aber also und an allen Familien, die auch davon und betroffen sind und damit durchs Leben gehen, wirklich größter Respekt, wie man das irgendwie auch meistert, ohne dran auch als Familie kaputt zu gehen. Ich habe auch schon viel gehört, dass das auch Familien zerbrechen lässt, ja, weil man mit der Situation gar nicht mehr umgehen kann. Die fordert ja Unglaubliches eigentlich auch von allen Angehörigen, oder?
Von Beziehung. Es erfordert ganz viel von der Beziehung. Also, dass meine Mutter weiterhin so liebevoll gepflegt hat, hat ganz viel damit zu tun, dass wir eben auch da waren, dass ich als immer wieder mit ihr geredet habe, als Arzt, die immer versucht habe, nochmal Verständnis für die Situation zu geben. Und man muss sich dann gemeinsam auch in den Arm nehmen, so eine Art Supervision, die notwendig ist, eben dieser Blick von außen auch nochmal, die wir auch in der Medizin viel mehr bräuchten, mhm. ja, also auch als Therapeuten in den verschiedensten Berufen und helfen, mit solchen schweren Situationen umzugehen und eine Gesellschaft, die eben auch die demenziell Erkrankten nicht als Ballast sieht, sondern als mhm. Teil einer gesamten Gemeinschaft. Und wenn man dann sieht, dass man ja auch als solche Traumata im gesellschaftlichen Ausmaß hat, umso mehr. Ja. Ja, dieses liebevolle Umgehen und aber verstehen, konkret verstehen, was musst du tun, wenn. Mhm. So, was machst du, wenn der Angehörige nicht mehr trinkt? Ja, mach doch Wackelpudding. Ist so viel Wasser drin, alte Wackelpudding. Ich habe ihn so geliebt, ja. Und dann wird er so mhm. langsam im Mund zermalmt. Oder mhm. püriere eine Gurke, 98% Wasser. Gleichzeitig mhm. aber auch noch ein Hormon, was das Gehirn glücklich macht. Ja, oder was die Terpene, die dann eben die Verdauung auch anregen. Also man muss jetzt, ja, so also eine ganz einfache Gurke, Schlangengurke, wirkt Wunder. Und das kriegst du als quasi wie ein Wackelpudding, als kleinen Püree gelöffelt, Wasser. Du musst eben sehen, dass das Menschen ja doch dann, Betroffene, die nicht trinken, dann eben doch wirklich mal noch einen Liter Flüssigkeit am Tag zu sich kommen. Aber da muss man sich Tricks überlegen.
Ja.
Und Geduld haben. So. Und wissen, wie und was und warum.
Mhm. Da herrscht natürlich auch noch viel zu wenig Aufklärung in genau. unserer Gesellschaft, da gebe ich dir sehr recht. Ich wollte noch nachfragen, was ist das Hormon, was unseren Kopf glücklich macht?
Also eigentlich ist das Dopamin ja. und Serotonin, was ja im Darm gebildet mhm. wird. Deswegen ist es so wichtig, den Darm wirklich Aha. in der Mobilität zu halten. Das ist eigentlich das Wesentliche, was du schaffen musst. Und das Serotonin und das Dopamin sind ja letztendlich unsere Eiweißvorstufen, die wir mhm. als Glückshormone ja dann auch nennen. Serotonin und Dopamin werden aus Tryptophan und Phenylalanin in essentiellen Aminosäuren gebildet. Und die findest du dann, die essentiellen Eiweiße findest du in mhm. Bohnen, in Linsen, in Erbsen als Beispiel, in Kichererbsen. Ja, Humus ist fantastisch. Also Humus ist ja auch so ganz leicht letztendlich zu verdauen. Mhm. Ja, also es ist ja püriert. Also kann ich nur empfehlen, weil es auch gleichzeitig, das wissen wir auch, das gehört ja auch zu den 14 Risikofaktoren, die Lenzes Gesellschaft für Demenzprävention definiert haben. Die schlechten, das LDL, das schlechte Fett, ist ja auch ein Risikofaktor für die demenzielle Entwicklung. Also musst du gucken, wo kriegst du eigentlich gute her oder wo kannst du gute Fette, gute wie Omega-3-Fettsäuren oder im Humus den Ausgleich schaffen mit den guten Fetten, wenn es dann mit Olivenöl angefertigt ist. Der Blutzucker wird kontrolliert, denn es ist auch ein Risikofaktor. Der Diabetes, mhm. andere Risikofaktoren sind schlechtes Sehen, mhm. interessanterweise. Ja, wenn du da nicht drauf achtest, dass deine Sehschärfe stimmt, das Hören, schlechte Hören ist ein weiterer Risikofaktor. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Risikofaktoren. Mhm. Aber auch Luftverschmutzung ah. und Mikroplastik mittlerweile mhm. kommt dazu. Das ist auch, weil das auch schon im Gehirn ankommt. Das sind alles Faktoren, die hochkarätige Wissenschaftler auch zusammengetragen haben in dieser Lancet Kommission und sagen, da musst du darauf achten, dass du mit diesen Risikofaktoren sowohl Demenz verhindern könntest. Da steht der Wert 45 im Raum, also fast 50% kannst du verhindern oder verringern. Mhm. Und gleichzeitig, wenn du sagst, du kannst es verringern, sind das natürlich auch Kriterien, die du brauchst, therapeutisch, wo du darauf achten musst, dass ein demenziell Erkrankter möglichst an dieser Stelle behandelt mhm. wird. Ob jetzt Schilddrüsenprobleme, eine Unter- oder Überfunktion mhm. der Schilddrüse, genauso wie ein Diabetes oder Luftnot oder COPD, also mhm. ne, Asthma, das sind ja alles Dinge, die auch ein vergesslicher Mensch, ein demenziell erkrankter Mensch haben muss. Also musst du sie mhm. behandeln und wissen, er leidet möglicherweise darunter in diesem Moment. Oder er hat Schluckstörungen, er hat Kopfschmerzen, er hat Rückenschmerzen. Das musst du herausfinden. Deswegen ist er ungehalten.
Mhm. Ja.
Oder schämt sich, dir es nicht sagen zu können, weil er merkt, dass die Sprache versagt. Also es gibt so viele Kofaktoren, die man behandeln kann, um langsamer demenziell zu erkranken oder Demenzen zu verhindern. Auf der anderen Seite sind es aber auch Symptome, die Unmut bei einem Demenzerkrankten erzeugen können. Mhm. Und deswegen muss man eben auch solche Situationen oder solche Erkrankungen erkennen. Und deswegen brauchst du den Hausarzt, die Hausärztin des Vertrauens, ganz einfach. Und da muss unser System, das Gesundheitssystem, wirklich massiv investieren. Ja. Und das kann man. Man kann, jetzt kommt alle, ja, jetzt noch oben drauf. Ja, Grönemeyer hat gut reden. Ich kann nur sagen, du brauchst diese ganzen Herzkatheter nicht mehr, die Labore, weil du in 0,2 Sekunden, wie bei uns im Grönemeyer-Institut beispielsweise in Bochum, die Herzkranzgefäße untersuchen kannst. Das ist deutlich billiger, ist auch mittlerweile Teil. Nach 30 Jahren habe ich es geschafft, das in die Abrechnung zu bringen. In 30 Jahre, ja, für gesetzliche Krankenkassen. 30 Jahre. So, aber du brauchst keine Herzkatheter mehr. Du musst nicht ins Krankenhaus und da kannst du Milliarden, 50, ich habe es mal ausgerechnet, kannst 50 Milliarden einsparen an der Stelle und gibst es lieber aus für die Gespräche, Medizin und die Unterstützung der Hausärzte und Hausärztinnen, damit sie in Ruhe arbeiten können. So. Also es gibt Möglichkeiten und jeder, der sagt, das ist alles zu teuer und es ist halt, kommt die große Lawine im Alter auf uns zu und deswegen ja immer, Sie haben es ja gesagt, Herr Grönemeyer, es gibt immer mehr demenziell Erkrankte. Provisionskonzepte. Vom ersten Tag im Mutterleib bis zu 110-Jährigen, die ich interviewen wollte in meiner Fernsehsendung beim ZDF, Dietrich Grönemeyer, Leben ist mehr. Die habe ich jetzt fast 10 Jahre gemacht. Ja, die war noch glasklar mit 110 Jahren. Hat alleine gewohnt die letzten Jahre. Berlinerin, wow. die Großmutter einer Redakteurin vom RBB. Wundervoll, wundervoll. Und die hatte eine die hat mir dann mitgegeben, Jungchen, sagt den ganzen Mal allen da draußen, jeden Tag ein Stück Torte essen, jeden Tag ein Stück Kuchen. Oh je, jetzt kommen die ganzen, jetzt kommen die ganzen, oh, jetzt kommt der.
Wir nehmen es mit einem Lachen.
Reaktion auf mich. Aber ja, aber dann sagt sie, du weißt doch, was du tun musst. Du musst laufen, musst Sport machen, dann kannst du viel trinken, dann kriegst du die ganze Zuckermist da wieder raus. Und, aber es schmeckt einfach lecker und du bist glücklich und fängst an zu lachen.
Ja, und ich finde das so wichtig, Dietrich, wir haben jetzt ja auch gelacht. Ist nicht auch Humor etwas, was am Ende irgendwie bleiben muss, egal jetzt wie, auch in Krankheiten, in schweren Zeiten? Das, wenn wir das aufgeben würden, wäre alles verloren.
Humor ist, wenn man trotzdem lacht, das Lachen nicht verlieren, das Lächeln nicht verlieren. Mit Lächeln immer wieder auch auf eine schwere Situation reagieren, auch wenn du abgelehnt wirst. Oder, ne? Also immer wieder versuchen. Das Lachen aber, und bei demenziell Erkrankten, das habe ich bei meiner Mutter erlebt, das, und bei Großmutter auch, tanzen. Mhm. Tanzen, tanzen, tanzen. Musik. Klassische, ja.
Klassische
ja.
Musik, sagst
da
du sogar.
Da erinnern sie sich noch viel mehr dran an die klassische Musik. Und die klassische Musik ist ja auch, heißt ja deswegen klassisch, weil sie ja immer bleibt. Ja, über Jahrhunderte schon bleibt. Nicht? Und auch eine Art und Weise hat im Klang, im Rhythmus, in den Up and Downs, die Musik einem liefert und das gesamte Gehirn anspricht, einfach was Wesentliches. Und ich habe das auch gerade bei meinen Eltern erlebt und andere haben mir das bestätigt, dass dann auf einmal Ruhe eintritt. Und man versucht sich, wir bewegen uns ja sowieso alle immer. Ja, auch wenn wir jetzt reden oder wenn ich rede, ich bewege mich ja auch. Und wenn Musik kommt, bewegen wir uns alle. Alle. Unbewusst, mental und körperlich, alle ganz, ja, auch wenn man meint, man bewegt sich nicht mehr, man ist bewegt, eindeutig. Also tanzen, meine Großmutter wollte immer mit Prinz Louis Ferdinand tanzen, weil sie verliebt war in den damals und schon mal irgendwo auf der Eisfläche gesehen hat oder vielleicht mal einmal die Hand gegeben hat oder so. Auf jeden Fall, die fing dann immer an und redete von ihm und tanzte auf einmal durch die Küche und ich sagte, mit dem Staubsauger und dann dachte ich, Großmutter, was machst du denn da? Ja, ich tanze, siehst du doch, jetzt lass mich mal, ja. Das ist, sag mal guten Tag.
Und warst du auch mal Prinz Ferdinand? Die Frage habe ich noch, weil du hattest ja viele Rollen.
Die habe ich nicht gehabt. Mich hast du da an der Stelle nicht verwechselt, das war in ihrem Kopf.
Abschließend würde ich gerne, Dietrich, noch mit einem Zitat, du hast nämlich mal so schön gesagt, wirf dem Schicksal in schwierigen Zeiten eine Torte ins Gesicht. Wir haben eben schon die Torte gehabt. Wie machst du das persönlich?
Ich bin ja jemand, der eher in Konflikten, ich bin ganz selten mal aufbrausend auch, aber wenn ich das merke, gehe ich raus und ich versuche, mit mir selbst klarzukommen. Ja, also so jetzt, wie ich ja auch meine Arme ausbreite und sage, Schitte! Und, ne? Aber schimpfe damit mir selbst und kriege ganz schnell wieder Ruhe. Oder ruf mal wirklich laut, Scheiß. Ich bin 10 Meter in den Bergen abgestürzt, das vielleicht als Letztes. Und ich habe, während ich abstürzte, diese 10 Meter, wirklich innerlich laut geschrien, Scheiße, das volle Leben ist vorbei und dann im nächsten Moment fühlte ich mich getragen. Und so ein Gedanke war in mir, wenn es nicht mehr ist, dann habe ich gut gelebt. Aber dieses, das war ja in einem Bruchteil einer Sekunde lief das einfach alles ab. Und dann bin ich da unten aufgeschlagen. Meine rechte Hüfte war raus aus dem Lager und es hat sich dann hinten hinter das Becken geschoben oder die Wirbelsäule. Und ich habe eigentlich im ersten Moment gelacht. Ich habe also, ne, mein Fuß stand unten weg, wie so eine Entenfuß. Dann habe ich dann nach unten mich gebeugt. Dann konnte ich dadurch eben schnell und ihn eingerenkt. Und habe erstmal gelacht. Und dann aber laut, Scheiße. Ja, dieses Torte, Scheiße, aber ich lebe. Hurra, ich lebe noch. Bis heute. Ist 40 Jahre her.
Ich habe ein Tränchen eben verdrückt, tatsächlich. Als ich den Moment gefühlt habe, als du gesagt hast, du hingst da und hast eigentlich gedacht, das ist vorbei. Und hast gedacht, das war doch so schön. Genau. Warum kann ich nicht noch ein bisschen weitermachen? Das muss man sich zwischendurch immer mal wieder bei allem Schicksal, was wir haben, in dieser Welt vor Augen führen. Dietrich, vielen, vielen Dank. Wir kennen uns nicht persönlich. Ich bin wahnsinnig getragen durch dich heute. Du bist ein ganz, ganz toller Mensch. Behalte dir das alles so bei. Danke, dass es Menschen gibt wie dich, die da so nach vorne preschen. Ich drücke die Daumen für die Hausarztprävention. Wenn du jemanden brauchst, ich kämpfe mit dir an vorderster Front. Vielen, vielen Dank. Eine bewegende, inspirierende Folge. Vielen Dank.
Lieben Dank. Danke und dir. Bleib fit, fröhlich und voller Power weiterhin.
Quietschfidel. Genau.
Und Sie alle, natürlich die hier zuhören, genauso.
Genau, danke für euer Interesse.
Renommierte Experten teilen ihr Wissen zu Medizin, Ernährung, Lifestyle und Beauty. Bunte Wipgloss Spezial mit Jennifer Kneble.